Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Jahrelang hat es in Berlin-Neukölln Brandanschläge und Sachbeschädigungen gegeben, ähnliche Handschrift, ähnliche Opfer, ohne dass die Täter gefasst wurden. Die Taten richteten sich vor allem gegen linke Politiker oder Aktivistinnen, die sich zum Beispiel für Flüchtlinge engagieren. Nun hat die Generalstaatsanwaltschaft überraschend mitgeteilt, die Serie sei weitgehend aufgeklärt, zwei Beschuldigte seien verhaftet. Die Überraschung war dabei, dass jetzt jemand festgenommen wurde, nicht unbedingt wer, sagt Thorsten Mandalka, der den Fall für unsere Redaktion rbb24 Recherche schon von Anfang an verfolgt.
Seit Jahren schon stehen die beiden Neonazis Sebastian T. und Thilo P. wegen der Brandanschläge im Fokus der Ermittlungsbehörden. Nun sind sie festgenommen worden. Konkret werden ihnen die Brandanschläge auf die Autos des linken Bezirkspolitikers Ferhat Kocak und des Buchhändlers Heinz Ostermann im Februar 2018 vorgeworfen. Den Fall hatte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin an sich gezogen. Die habe zwar keine wesentlichen neuen Beweismittel gefunden und auch keine Fehler bei den bisherigen Ermittlungen festgestellt, dennoch hätten eine kontinuierliche und intensive Weiterentwicklung der Ermittlungen jetzt zu den Haftbefehlen geführt. Seit 2016 wurden in Neukölln über 70 rechte Straftaten verübt, darunter 23 Brandstiftungen.
Und diese Anschlagsserie ist laut Generalstaatsanwaltschaft nun weitgehend aufgeklärt. Thorsten Mandalka war das. Weihnachten steht vor der Tür. Wir wissen, wir sollten uns möglichst nur mit wenigen Menschen treffen. Wenn aber die wenigen Menschen Oma und Opa sind, die vielleicht auch noch eine Vorerkrankung haben, dann bleibt da ein gewisses Unwohlsein. Etwas mehr Schutz bringt ein Corona-Schnelltest. Aber wo kann man jetzt noch einen machen? RBB-Reporterin Juliane Korwolik hat in Berlin noch Möglichkeiten gefunden, sich testen zu lassen.
Von einem Schnelltest kann im KitKat-Club seit Tagen eigentlich nicht die Rede sein. Denn vor dem eigentlichen Test müssen die Besucher meist eine Stunde und länger warten. Seit Tagen das gleiche Bild. Bis zur nächsten Straßenkreuzung geht die etwa 300 Meter lange Schlange. Vorne angekommen geht es dann wirklich schnell. Kurz die 25 Euro bezahlt und per Smartphone die Registrierung vorgezeigt. Der Rachen- und Nasenabstrich dauert dann nur etwa eine Minute. Das Ergebnis kommt nach 15 Minuten per E-Mail. Am Flughafen BER müssen viele vor dem Testzentrum bis zu 4 Stunden warten. Der Betreiber empfiehlt sich angemessen für Warteschlangen im Freien zu kleiden. Deutlich schneller geht es in der DNA-Galerie in Mitte. Matthias Kunz ist früh am Morgen gekommen für mehr Gewissheit vor der Reise zu den Eltern seiner Freundin.
Es ist einfach sicherer, dass wir wissen, ob wir es haben oder nicht, ob wir jemanden anstecken können. Und das, sag ich mal, ist unsere Verantwortung dann auch denen gegenüber, dass wir da gesund hinkommen. Ja, war ich unproblematisch, war innerhalb von ein paar Sekunden erledigt. Du hast dich hingesetzt, hast einen Rachenabstrich bekommen und dann noch einmal durch die Nase. Und jetzt kriegt man eine halbe Stunde das Ergebnis. Es gibt sicher angenehmer, sage ich mal, aber es ist aushaltbar.
Und es geht auch fast ohne Wartezeiten. Die Testzentren in der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz und im Admiralspalast in der Friedrichstraße zeigen online den ganzen Tag lang Wartezeiten unter 10 Minuten an. Und das, obwohl hier am Admiralspalast fast täglich etwa 1000 Menschen durchgeschleust werden, erklärt Nikolai Despot, Arzt in der Ausbildung, der hier die Abstriche macht.
Der Schnelltest untersucht nur auf die Proteine der Antikörper. Er hat eine Trefferquote von 97%. Es geht bei dem Test vor allem darauf, in dieser Zeit vor Symptomatik rauszufiltern, wer ist ansteckend, wer läuft gerade rum ohne Symptome, ist aber höchst ansteckend. Wenn es gerade erst im Ausbruch ist, die Bakterien gerade erst sich gebildet haben und es noch nicht so viele Antikörper sind, kann es natürlich sein, dass der Test nicht ausschlägt.
Ein Restrisiko bleibt also bestehen. Ein negativer Schnelltest ist keine Garantie. Und so gilt es weiter, ob mit Schnelltest oder ohne, die Kontakte zu Weihnachten auf ein Minimum zu reduzieren.
RBB-Reporterin Juliane Korwolik. Nicht nur Weihnachten, auch Silvester wird in diesem Jahr deutlich stiller als sonst, vor allem wenn es nach dem Berliner Senat geht. Der Böllerverkauf ist ja eh bundesweit verboten, allerdings bleibt das Abbrennen von Feuerwerk grundsätzlich erlaubt. Grundsätzlich. In Berlin hat der Senat nun aber über 50 Orte als Böller-Verbotszonen ausgewiesen. Wo die liegen, weiß RBB-Reporter Christoph Reinhardt.
Schon im letzten Jahr hatte der Senat das Böllern auf dem Alexanderplatz und in der Pallasstraße verboten, aus Sicherheitsgründen, weil es am Rande der Silvesterfeiern dort immer wieder zu Übergriffen und Gewalt gekommen war. Dabei bleibt es auch in diesem Jahr, teilte die Innenverwaltung mit, und dazu kommen weitere 54 zum Teil sehr große Bereiche, in denen der Senat größere Ansammlungen verhindern will, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Betroffen sind zum Beispiel die Altstadt Köpenick und der Bereich um die Bahnhofstraße, ebenso wie die Altstadt Spandau, die Heerstraße Nord oder das Märkische Viertel. Die meisten Gebiete liegen aber in der Innenstadt, wie der Tiergarten, das Cottbusser Tor, der Wrangelkiez, der Mauerpark oder der Gesundbrunnen. Wer sich in diesen Gebieten an Silvester aufhält oder böllert, muss mit einem Bußgeld rechnen. Das ist die Botschaft des Innensenators. In Gruppen auf der Straße zu böllern birgt erhebliche Risiken für unsere Gesundheit, schreibt er. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern arbeiten schon jetzt am Limit. Geisel wünscht sich, dass möglichst alle zu Hause bleiben und auf Feuerwerk verzichten. Die Polizei werde nicht jeden illegalen Böllerwurf verhindern können, kündigte er an, werde aber vorbereitet sein und konsequent durchgreifen. Dazu gehört auch ein happiges Bußgeld von mindestens 500 bis zu 1000 Euro. Nicht nur die Verwendung von Feuerwerk ist untersagt, allein schon der Aufenthalt in den 54 ausgewiesenen Gebieten kann teuer werden. Dazu gehört aber nicht das Durchqueren, Ausnahmen gibt es ansonsten nur in Notfällen. Aber auch das Böllern in anderen Gebieten kann teuer werden, denn das Verlassen der Wohnung ist nur aus triftigen Gründen zulässig, warnt die Innenverwaltung. Das Abbrennen von Feuerwerk gehöre nicht dazu. Wer dabei erwischt wird, muss mindestens 50 Euro Bußgeld zahlen, maximal 500 Euro. Die CDU kritisierte die Liste des Innensenators und sprach von reiner Symbolpolitik. Es fehle an Kräften, um das Verbot an so vielen Orten gleichzeitig zu kontrollieren.
Man kann sich ja aber auch ohne Kontrollen entscheiden, sich einfach an die Regeln zu halten. Christoph Reinhardt war das. Wegen der Corona-Pandemie sind Brandenburger schon seit längerem aufgerufen, nicht mal eben zum Einkaufen nach Polen zu fahren. Seit einem Tag gilt das ausdrücklich auch für Berliner. Trotzdem fuhren noch Shuttlebusse von Berlin nach Polen und leer waren die nicht. RBB-Reporterin Marie Stumpf war in der Grenzregion unterwegs.
Der Parkplatz auf dem Intermarché, dem großen Supermarkt im polnischen Swubice, kurz hinter der Grenze, ist voll. Einen Tag vor Weihnachten nutzen viele noch einmal die Möglichkeit, für die Feiertage einzukaufen. Die überwiegende Mehrheit ist aus Polen. Auffällig viele kommen aber auch aus Frankfurt-Oder und es sind auch Berliner da. Auf die neue Regelung angesprochen, erwischt es die meisten kalt, wie diesen Mann aus Berlin.
Ich habe was bestellt schon vor Monaten, deswegen ich hole es einfach nur ab. Ich habe das, glaube ich, gestern noch gelesen, vorgestern, dass man noch einreisen durfte. Hat sich das jetzt geändert? Wüsste ich jetzt nicht, was ich machen soll. Aber ich habe ja sowieso Urlaub, von daher würde ich einfach zu Hause bleiben.
Die gleiche Verwirrung auf dem großen Bazar in Swubice. Hier sind allerdings deutlich mehr Besucher aus der Hauptstadt zu finden. Eine in Berlin lebende russische Frau wollte zum Beispiel einen Weihnachtsbraten besorgen.
Weniger als 12 Stunden darfst du hin und her. Nein, ab heute nicht mehr. Wir wussten das nicht. Haben die Grenze haben nichts gesagt.
Tatsächlich. Informationen dazu, welche Reiseregelung ab wann gilt, gibt es am Grenzübergang in Frankfurt-Oder so gut wie keine. Nur stichprobenartig haben Bundespolizei und Zoll kontrolliert. Weiter nördlich, auf dem Markt in Hohenwutzen, sind rund 30 Berliner mit dem Shuttlebus angekommen. Deutlich weniger als sonst üblich zu dieser Zeit, sagt Marktleiter Nikolaus Gesch.
Die erste Fahrt ist meistens voll mit ungefähr 70 Plätzen. Und dann am Nachmittag und Mittag fahren noch mal einige. Also normalerweise haben wir ungefähr 100 Fahrgäste am Tag.
Der Marktleiter in Hohenwutzen, Nikolaus Gesch. Ab Heiligabend Nachmittag sind die Touren dann aber auf jeden Fall eingestellt und die meisten Stände auf den Märkten ebenfalls geschlossen, mindestens bis 17. Januar. Marie Stumpf war das. In Brandenburg gibt es mehr als 150.000 pflegebedürftige Menschen, relativ viele im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Bewältigen kann man so viele Fälle nur mit einer großen Anstrengung und gemeinsam, fand auch die Landesregierung und gründete den Pakt für Pflege im Land Brandenburg. Unterzeichnet wurde die Vereinbarung von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Ziel sei es unter anderem, die Pflege in den Kommunen zu stärken, Angehörige zu unterstützen und die Ausbildung von Fachkräften zu sichern. Unsere Reporterin Magdalena Bienert fasst zusammen.
Ursprünglich waren dafür 30 Millionen Euro vorgesehen. Aufgrund der Corona-Rettungsschirmmaßnahmen sind es nun 22 Millionen geworden. Diese werden auf 4 Säulen verteilt. Die erste Säule beinhaltet ein Förderprogramm für die Kommunen, damit die Pflege vor Ort gestärkt werden kann. Ursula Nonnemacher.
Die alltagsunterstützenden Angebote stehen im Zentrum. Da haben wir durch unsere Fachstelle für Pflege im Quartier FAPIQ schon viele tolle Angebote, die auch jetzt schon in Anspruch genommen werden. Das können so Dinge sein wie nicht Essen auf Rädern, sondern gemeinsam zusammenkommen zum Essen oder Stammtische für Demenzerkrankte.
Die zweite Säule beinhaltet den Ausbau der Pflegeberatungen, um diese Pflegestützpunkte, die Anlaufstellen für Hilfesuchende sind, auch weiterhin anbieten zu können, hat die AOK Nordost ein Pilotprojekt vor. Marietta Mosquin.
Um diese wichtige Beratung insbesondere in ländlichen Regionen noch einfacher anbieten zu können, planen wir in zwei Landkreisen, in Uckermark und Dahme-Spreewald, eine Videoberatung als Pilot zu testen.
Die dritte Säule, für die 5 Millionen zur Verfügung stehen, soll die Kurzzeit- und Tagespflege stärken. In Brandenburg sind über 150.000 Menschen pflegebedürftig, Tendenz steigend. 80% werden davon zu Hause gepflegt, die Hälfte sind demenzkranke Personen. Ursula Nonnemacher.
Wir haben in Brandenburg damit 6,1% der Bevölkerung, die pflegebedürftig sind. Das ist bundesweit ein überdurchschnittlicher Wert. Und der zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass wir dort als Landesregierung die Angebote machen.
Der letzte Punkt der Pflegevereinbarung soll die Ausbildung von Fachkräften sichern und Ausbildungen attraktiver machen. Die ersten Förderanträge für Geld aus dem Pakt für Pflege können bereits Anfang nächsten Jahres von Kommunen beantragt werden.
Inforadio-Reporterin Magdalena Bienert war das über den Pakt für Pflege im Land Brandenburg. Keine 22 Millionen, aber immerhin 500.000 Euro stellt das Brandenburgische Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Forschung bereit, damit Kultureinrichtungen besser durch die Corona-Krise kommen. Die Landesregierung wolle sich solidarisch zeigen, sagte Ministerin Manja Schüle, RBB-Reporter Toni Schönberg mit den Einzelheiten.
Wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte, sollen 11 Einrichtungen mit Härtefallhilfen unterstützt werden. Die Situation habe sich durch den erneuten Lockdown noch einmal verschärft und sei eine Katastrophe. Die Kultur soll deshalb nicht nur mit der bereits im Frühjahr aufgelegten Corona-Hilfe gefördert, sondern auch Einrichtungen, die durch das Raster fallen, mit 500.000 Euro aufgefangen werden. Unter den 11 bedachten Einrichtungen sind unter anderem das Schlossgut Alt-Landsberg, das Theater Poetenpark in Potsdam und die Jazzwerkstatt in Peitz. Die höchste Fördersumme erhält das Theater am Rand in Zollbrücke mit 124.000 Euro.
Toni Schönberg war das aus Potsdam und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.